Das heißt, egal, ob sexuelle Beziehungen halten oder nicht, die Kinder sind immer, immer, immer in einem total stabilen Konstrukt aus vielen, vielen, vielen stabilen Beziehungen. Ja. Also es ist nicht nur eine Freiheit der Frau und auch des Mannes mal ganz nebenbei. Also ne, auch Männer leiden im Patriarchat total unter dieser Versorgerrolle und sie müssen dies schaffen und einen guten Eindruck machen und noch ein Auto ranschaffen und noch einen guten Vater abgeben. Also es ist nicht nur die Freiheit der biologischen Eltern, sondern es ist eben auch diese wahnsinnig stabilen Beziehungen, die dann nie drunter leiden, wenn eine Liebesbeziehung auseinandergeht. Und das ist halt ein super tröstlicher Gedanke, wie ich finde. Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Undomestiziert, dem Podcast für die Frau, die sich fragt, ob sie artgerecht lebt. Lasst uns gemeinsam eintauchen in neue Perspektiven, um herauszufinden, wie wir wohl gelebt haben, bevor das Patriarchat erfunden wurde. Freut euch auf spannende Gespräche und inspirierende Einblicke. Und jetzt bitte ein herzliches Willkommen für unsere Gastgeberin, die Künstlerin, Mutter, Ehefrau und Tochter Nadine Kulis.
Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit, eine neue Folge ist da. Vielleicht habt ihr schon heiß drauf gewartet. Es gibt nicht nur diese neue Folge, sondern wir haben auch ein neues Cover, denn das neue Cover des Podcasts ist angepasst auch an das Buchcover. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich mit einem neuen Namen auftrete. Und ich möchte das auch gar nicht höher hängen, als es ist. Ihr kennt mich als Nadine Kulis, aber ich werde also auch auf Lesungen und wenn ich auftrete, ich brauche diese Künstlerpersona, um da richtig in Fahrt zu kommen. Und dazu gibt es zwar eine längere Geschichte zum Namen Xanadine, hat vielleicht auch etwas mit dem Musical zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch, es gab mal so einen Hit mit Olivia Newton-John, passend zu dem Musical, in dem sie die Hauptrolle gespielt hat, da spielt sie eine Göttin, die vom Himmel fällt und eine super funky Roller Disco eröffnet. Und ich finde eigentlich das Thema Göttinnen mit einem, ja, mit einem Augenzwinkern, ein bisschen Glamour, das ist ja irgendwie meins, Glitzer-Glamour und ein bisschen Neonfarben da drin. Deswegen ein Aspekt. Dazu gibt es dann aber noch eine längere Geschichte zu diesem Namen. Aber die erzähle ich euch ein anderes Mal. Diesmal jetzt einfach nur den Vorgeschmack darauf, auf diesen neuen Namen. Und heute geht es um ein Thema, was mir absolut auf dem Herzen liegt. Denn es geht um das Matriarchat. Und ich merke, dass es da unglaublich viele Missverständnisse gibt zu diesem Thema. Aber wer sich mit Göttinnen beschäftigt, der kommt um das Thema Matriarchat nicht drumherum. Und ich finde auch, wenn man sich mit Patriarchat beschäftigt, dann kommt man auch nicht um das Thema Matriarchat rum. Nur sehen das die meisten nicht so. Und viele denken, das Patriarchat ist abgeschafft in dem Moment, wo Frauen im Patriarchat mitmachen dürfen. Und es ärgert mich immer wieder, wenn ich so in der Öffentlichkeit wenn das Schlagwort Matriarchat aufgegriffen wird, in völlig falschen Zusammenhängen. Also, ich sag mal zwei Beispiele. Vor kurzem gab es eine Doku auf Arte. Ich glaube, die kann man auch noch jetzt sehen. Über die Kardashians. Ja, musste ich mir natürlich angucken, ist klar. So, weil Arte ja natürlich da nochmal ein ganz anderes Schlaglicht drauf wirft und das immer auch aus so einer sozial-gesellschaftskritischen Perspektive beleuchtet. Und da waren die sich nicht so schade, die Kardashians, weil die ja so eine Mutter haben, die alles. Also Kris Jenner, die da alles managt, das als Matriarchat zu bezeichnen. Also die Kardashians sind aus der Perspektive der Redaktion von Arte ganz klar ein Matriarchat. Und das hat man dann auch ganz stolz verkündet. Und ich habe so den Kopf geschüttelt, gedacht, nein! Ja, es macht mich total wütend. Der zweite Fall war, als ich den Film gesehen habe, The Triangle of Sadness. Ein fantastischer Film, auch eine Gesellschaftssatire, super gemacht. Ich kann dir jetzt nicht jetzt sagen, welcher Regisseur das ist, fällt mir jetzt gerade nicht ein, habe ich nicht in den Notizen, aber es geht darum, dass auf einer Yacht, es wird da ein bisschen dargestellt, wie die Leute auf so einer privat gecharterten Yacht da die High Society feiert und dann auf dramatische Art und Weise in so einen Sturm gerät und das werden Schiffbrüchige und es kommt zu verdrehten Rollen. Also die ehemaligen Putzkräfte werden auf dieser einsamen Insel später zu den neuen Herrschern. Besonders eine kann es gut, so eine ehemalige Putzfrau, die die Toiletten geputzt hat auf der Yacht, wird auf dieser einsamen Insel später zur Anführerin, weil sie ist die Einzige, die weiß, wie man auf so einer Insel überlebt, wie man Feuer macht oder welche Pflanzen man essen kann oder wie man auf die Jagd geht. Sie weiß es und sie kann diese Macht für sich nutzen, um ein völlig neues, um die ganzen Strukturen quasi einmal auf links zu drehen. Und am Ende wird dann auch erzählt, wie sie ein Matriarchat aufgebaut hat. Also sie ist, nur weil sie eine Frau ist und geherrscht hat, ist sie eine Matriarchin. Es ist nicht so. Oh, so, das musste ich jetzt echt mal loswerden, ja. Aber um das ganze Thema jetzt nochmal gut aufzudröseln und zu besprechen, habe ich heute zwei Expertinnen hier. Und die haben das Matri-Forum gegründet. Aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen und ich euch jetzt gleich dieses Interview vorspiele, gibt es natürlich Neues von.
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Passend zum Thema Matriarchat möchte ich euch nämlich von der Schweinegöttin erzählen. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich so, hä? Schweinegöttin? What the hell? Ja, aber es ist doch ganz interessant, wie viele alte Göttinnen mit Schweinen assoziiert wurden. Und man mag es sich kaum vorstellen, aber das Schwein war einmal ein heiliges Tier. Und in meinem Buch Undomestiziert widme ich auch eine ganze Doppelseite diesem Thema. Und weil wir haben einige Tiere, die früher mit der Göttin assoziiert worden sind, wie zum Beispiel die Schlange, und später als verunglimpft worden sind, als etwas Böses. Und bei dem Schwein ist es ähnlich wie mit der Schlange. Es war das heilige Tier, insbesondere die trächtige Sau, war das heilige Tier der Göttin. Wir haben bei großen Göttinnen, wie zum Beispiel bei der Freia, haben wir oft Darstellungen, dass Freia auf einem Schwein reitet. Und laut Jutta Voss, die das Schwarzmond-Tabu geschrieben hat, sagt man nicht, sie reitet auf einem Schwein, wo mir das immer wieder über die Lippen geht, also, sondern sie thront auf einem Schwein, sie thront auf einem Schwein. Und das ist Freias Schwein hat sogar einen Namen. Es ist Hildiswini, wenn ich das richtig ausspreche, ist auch so ein lustiger Name. Ja. Und es gibt alte Darstellungen von der alten Göttin Isis, der ägyptischen Göttin. Und wir reden hier nicht von irgendeiner kleinen Nischengöttin, weil Isis, der Isis-Kult, der war so groß. Der war sogar in Köln, als die Römer nach Köln gekommen sind und Köln erobert oder kolonialisiert haben, haben die den Isis-Kult mit rübergebracht. Und da ist er später, während der Christianisierung, hat man aus diesen ganzen Isis-Weiheplätzen dann die Plätze gemacht, wo Maria mit Kind dasteht, weil Isis wird oft mit Horus auf dem Arm dargestellt. Aber es gibt ganz viele Darstellungen, wo Isis auf dem Schwein sitzt. Bei Demeter. Demeter wird mit dem Schwein assoziiert und man hat bei ihren Ritualen Schweine ja, geschlachtet, kann man nicht sagen. Die sind in die Erde eingelassen worden. Man hat sie quasi in so einen Felsspalt geworfen, die kleinen Ferkel, im Rahmen eines Rituals und damit dann später die Erde gedüngt, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Und es wurde auch die Erdfahrt genannt. Und zu diesem Thema würde ich gerne eine kleine Passage noch aus dem Schwarzmond-Tabu vorlesen. Geht's auch nur ganz kurz? Das Schwein gehört zum Mond und zur Menstruation und zur kultischen Jahreszeiteneinteilung und symbolisiert im Mittelalter besonders den Winter, also die Zeit der schwarzen Mondphase und der Unfruchtbarkeit des Landes. In Nordthüringen sagt man, dass die Wildschweine den Mond gefressen haben, wenn er zum Neumond wird. In Oldenburg und in Pommern soll man bei abnehmendem Mond schlachten, wenn das Fleisch haltbarer sein soll. Wenn es dagegen beim Kochen besser quellen soll, muss man es bei zunehmendem Mond schlachten, zum Beispiel in Bayern und in Baden. Der gesamte Komplex der Ackerbauriten ist durchzogen von Zusammenhang des Schweins mit dem zyklischen Geschehen. Ist das alles nur Aberglaube? Oder sind diese Vorstellungen nur deswegen Aberglaube, weil eine patriarchale, schweineverfluchende Religion sagt, was der einzig rechte Glaube sei? Mich beeindruckt ist, dass alle Inhalte des sogenannten Aberglaubens von den matriarchalen Symbolhandlungen her in ihrer Logik ganz und gar verständlich waren. Das ist der Auszug aus dem Schwarzmond-Tabu von Jutta Voss. Und gerne würde ich noch viel mehr zu dem Schwein sagen und den Schweinegöttinnen, aber das ist ja hier nur eine kleine eingeschachtelte Mini-Folge. Vielleicht machen wir dazu noch mal eine größere Folge. Abschließend möchte ich dazu nur sagen, dass wenn uns jemand etwas als unrein darstellt, insbesondere ein Symbol, sollten wir auch immer hinterfragen, was dahinter steht. Nun aber zum Matriarchat. Also, was ist das Matriarchat? Das erklärt mir gleich Martina Engels-Fürstberger und Anna Pixner. Die beiden Frauen haben zusammen mit noch zwei anderen Frauen das Matri-Forum gegründet, Gesellschaft in Balance. Und kennengelernt haben sich die vier in der Ausbildung bei Frau Dr. Heide Göttner-Abendroth und haben sich zum Ziel gemacht, das Wissen um Matriarchat und matriarchale Werte und die Gesellschaft in die Welt zu tragen. Es lohnt sich also zu schauen, was alles angeboten wird in diesem Forum. Also die veranstalten Konferenzen, geben Workshops, das nächste ist in Bozen, aber dazu kommen wir gleich. Und natürlich die Infos dazu findet ihr auch alle in den Shownotes. Und Martina Engels-Fürstberger ist bei der Coaching-Spirale und da kann ich euch auch empfehlen, es gibt eine Folge mit Alexandra Schwarz-Schilling, die auch bei der Coaching-Spirale ist oder die mitgegründet hat. Und das ist die Folge Nummer 13. Wer war die Frau vor dem Patriarchat? Also das jetzt nochmal als kleiner Hinweis vorab. Und bevor ich jetzt loslege, nochmal eben die kleine Erinnerung daran, wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte nicht vergessen, weiterzuleiten oder abonnieren. Das hilft mir total, das unterstützt diesen Podcast, dass er gesehen und gehört wird. Schickt mir auch gerne Anregungen und Kommentare. Bin da immer offen für und freue mich, von euch zu hören. Und jetzt spanne ich euch nicht mehr länger auf die Folter, denn wir wollen jetzt alle wissen, was hat es mit dem Matriarchat denn jetzt auf sich? Viel Spaß! Genau, und ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal kurz erklärt, wer ihr seid und wie ihr dazu gekommen seid, das Matri-Forum zu gründen. Ja.
Ja, gerne, gerne, gerne. Also Nadine, herzlichen Dank für die Einladung, dass wir heute bei dir sein dürfen und über Matriarchate sprechen dürfen. Und wir sind zu viert, wir sind heute zu zweit da, aber wir haben uns zu viert das Matri-Forum gegründet. Die Andrea Fleckinger und die Simone Blaser sind auch noch mit dabei. Und wir haben uns 2018 bei einer Ausbildung zur modernen Matriarchatsforschung bei der Dr. Heide Göttner-Abendroth kennengelernt. Und sie ist ja die Begründerin der modernen Matriarchatsforschung und da haben wir eben zu Gesellschaften in Balance ganz viel erfahren. Und wir waren so begeistert von diesem Wissen und wir wollten das unbedingt auch weitergeben, nicht nur für uns behalten. Und so haben wir dann gemeinsam beschlossen, das Matri-Forum zu gründen und eben die Information über Gesellschaften in Balance weitertragen zu können und auch andere Menschen davon wissen zu lassen.
Ja, und Könnt ihr mir sagen, Heidegöttner Abendroth ist die Begründerin der modernen Matriarchatsforschung, oder wie seid ihr auf sie überhaupt gekommen und was hat euch an diesem Thema so interessiert?
Also ich kann sagen, ich habe ungefähr vor 15 Jahren das erste Mal über meine damalige Ausbilderin und spätere Arbeitskollegin Dr. Alexandra Schwarz-Schilling über Matriarchate erfahren. Und das hat mich sofort vom Hocker gehauen. Ich dachte, wow, das ist ja ein so erleichterndes Wissen. Was für eine schöne Vorstellung, dass es Gesellschaften gibt, wo Menschen gleichwertig sind und wo Frauen im Mittelpunkt stehen. Das fand ich so toll, dass ich mich dann damit beschäftigt habe. Und wenn man sich mit Thema Matriarchat beschäftigt, kommt man um Dr. Heidegöttner Abendroth nicht rum. Und dann habe ich von dem Lehrgang erfahren. Und es hat erst ein bisschen gedauert, es hat erst nicht geklappt und so, aber dann irgendwie auf dem zweiten Anlauf habe ich mich da angemeldet. Und das hat also meine Kenntnisse nochmal total katalysiert, und weil das einfach unfassbar ist. Die Frau ist wirklich eine wandelnde Bibliothek, es ist unfassbar, was sie für ein Wissen hat. Und das von ihr persönlich erfahren zu können und zu dürfen, war ein super Erlebnis. Und da haben wir uns kennengelernt, da in diesem Studiengang haben wir vier Frauen uns kennengelernt, und wie Anna schon gesagt hat, unsere Intention ist, das Wissen zu verbreiten. Und es gibt ja ganz viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Du auch, Nadine. Ich habe
Ja,
ein paar
ja.
Podcasts von dir gesehen und gehört. Also, und dass es auch noch mehr Raum bekommt in unserer Gesellschaft, dass auch Initiativen noch mehr vernetzt werden. Ne? Wir wollen das mehr zusammenbringen, damit es wirklich, ja, damit es wirklich präsent wird in unserer Gesellschaft.
Ich habe übrigens auch eine Folge mit Frau Alexandra Schwarz-Schilling gemacht. Ich verlinke die auch nochmal, die war sehr beeindruckend. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr den Titel sagen, aber ja, da muss ich schon sagen, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und um jetzt mal einzusteigen, ich würde gerne mal vorneweg eine Frage hier in den Raum werfen. Was ist der Unterschied von Patriarchat zu Matriarchat? Denn viele denken ja, oder wenn ich das Wort Matriarchat irgendwo einwerfe, das ist die Herrschaft der Mütter oder der Frauen. Und es wird allen ganz schummrig und sie werden direkt wütend, wenn sie schon das Wort hören. Und ich gerate dann selber immer so ins Schwafeln und ins Erklären und gehe auf die verschiedenen Punkte ein. Aber wie würdest du es knackig jemanden erklären, der von Matriarchat nichts gehört hat und denkt, das ist die Herrschaft der Frauen? Anna oder Martina,
Gut,
ja.
alles gut, ja. Also du hast jetzt schon gesagt, Matriarchat wird oft mit Herrschaft der Mütter übersetzt, und man kann aber gleich von Anbeginn sagen, dass es nicht Mütterherrschaft bedeutet, sondern es ist die ursprünglichere Bedeutung von diesem Materche, nicht im Sinne von Herrschaft, sondern im Sinne am Anfang die Mütter. Also diese mütterlichen Werte stehen im Zentrum von solchen Gesellschaften und es sind alle Menschen auch gleichwertig. Ob Frauen, Männer, Kinder, alte Menschen, und die sind quasi auf Augenhöhe zusammen. Und so ist quasi sind diese Matriarchate zu verstehen. Also sie haben diese mütterlichen Werte im Zentrum, wie Pflegen, Fürsorge, das Nähren und diese gegenseitige Unterstützung. Und sind der Paradigmenwechsel zu Patriarchalgesellschaften, die ja Herrschaftsgesellschaften sind.
Also Mütterlichkeit eher als Prinzip zu verstehen, weil ich begeistere mich ja auch total für das Thema Matriarchat, aber die Vorstellung jetzt, dass meine Mutter meine Herrscherin oder ne, mein Oberhaupt wird mich auch in den Wahnsinn treiben. Es ist, glaube ich, eher auch so etwas zu verstehen, welche Prinzipien dahinter stehen, oder? Also es geht
Genau,
ja
es
nicht
ist
so,
quasi der Prototyp Mutter, also die Mutterschaft als Modell und nicht die reale Mutter mit ihren ganzen Fehlern. Und in dem Sinne können auch Männer gute Mütter sein. Also Frauen, die Kinder haben, Frauen, die keine Kinder haben, aber auch Männer sind gute Mütter und haben diese mütterlichen Werte.
Ja, total. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wie würdest du denn argumentieren, wenn wir gehen ja von einer egalitären Gesellschaft aus und es kommt ja oft auch das Gegenargument, dass Hierarchien uns nach vorne treiben oder uns Hierarchien erst zu einer Kultur machen und wir brauchen Hierarchien, um zu funktionieren. Was würdest du dem entgegensetzen bei einer egalitären Kultur? bekommt man auch immer den Vorwurf, dass das so hinterwäldlerisch ist oder dass es etwas ist, was stehen geblieben ist oder dass wir so nicht nach vorne kommen als Gesellschaft.
Ja, das ist ein total interessanter Aspekt. Also, weil interessanterweise gehen wir immer davon aus, dass jede Gesellschaftsform, die irgendwie vor uns war, schlechter war als unsere, ne? Also in der Jungsteinzeit haben sie sich gegenseitig an den Haaren in die Höhle gezerrt oder weiß ich nicht, was alles. Ne, wir denken automatisch, alles, was vor uns war, ist rückständig. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil wenn es so wäre, würde das bedeuten, dass wir jetzt in der bestmöglichen Gesellschaftsform leben. Und ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht lange, brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken, um zu verstehen, das ist nicht so. Ne? Also es gibt nicht nur Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft. Und egalitär, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch ein Gemeinschaftstier ist, dass wir wirklich grundsätzlich, grundlegend einfach Herdentiere sind, die es brauchen, in Gemeinschaft zu leben. Und es geht nicht anders als in egalitären Strukturen. Und da kommen wir eben eigentlich schon zu dem Hauptunterschied, dem absoluten Hauptunterschied zwischen Patriarchat und Matriarchat, nämlich es gibt keine Hierarchie in Matriarchaten. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz wichtige Unterscheidung, wo ich aber immer wieder merke, dass es Menschen unfassbar schwer also vorzustellen ist, genau wie du es angesprochen hast, Nadine, wie kann das überhaupt funktionieren? Weil wir natürlich gerade jetzt in Zentraleuropa nach 5000 Jahren Patriarchat so extrem drauf sozialisiert sind, dass alles immer in Hierarchien gedacht und gelebt wird, dass wir uns das irgendwie gar nicht vorstellen können. Ne? Also, und da merke ich auch, man muss sich wirklich eine Zeit lang und wirklich auch ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigen, um mal zu verstehen, wie solche Strukturen überhaupt funktionieren können, weil wir da wirklich ja eine sehr, sehr ausgeprägte Sozialisierung mitbringen.
Ja, also ich stelle das auch immer wieder fest, denn ich selber habe auch, ich würde sagen, fast Jahre gebraucht, um es in seiner tiefen Struktur zu verstehen oder auch um mich selber zu sensibilisieren, wo Patriarchat überall lauert. Ja, also ich habe mich ja auch jahrelang oder mein Leben lang sehr, als sehr befreite, emanzipierte Frau gesehen, für die es patriarchale Mauern und Regeln ja überhaupt nicht gibt. Weil ich hatte die Möglichkeit zu einer tollen Ausbildung, ich habe keinen Missbrauch erlebt, ich komme aus einer Familie, die mich unterstützt hat, ich durfte im Ausland studieren. Und trotzdem habe ich Dinge, die mich eingeschränkt haben, als so normal empfunden für mich als Frau, dass ich sie überhaupt nicht in Frage gestellt habe. Zum Beispiel die Scham vor meiner Periode, die Angst, vielleicht als Schlampe zu gelten, wenn ich sexuell zu sehr aktiv bin, überhaupt meine Sexualität zu entdecken, mich ständig in meinem Körper unwohl zu fühlen. Dazu kommt auch noch, dass ich in der Modebranche gearbeitet habe. Dinge, die ich überhaupt nicht mit patriarchalen Strukturen in Verbindung gebracht habe, weil ich gedacht habe, das ist ja nun mal so als Frau, aber das sind diese ganzen Hürden, bei denen ich erst viel später gemerkt habe, das ist mir so auferlegt worden. Und dann der große Knall, da kam dann spätestens auch mit dem Thema Mutterschaft. Und ich gemerkt habe, das ist kaum noch miteinander zu vereinbaren oder was sind überhaupt, was möchte ich denn eigentlich auch und wie kann ich denn überhaupt noch leistungsfähig sein und wie kann ich eine gute Mutter sein und wer unterstützt mich dabei? Und dann sind mir diese Themen wirklich so ineinander gefallen und dann habe ich wirklich gemerkt, wo diese Gesellschaft krankt. Und ähnlich wie du habe ich dann wirklich so ein Aha-Erlebnis gehabt, als ich gemerkt habe, matriarchale Gesellschaften. Und es hat sich wirklich so angefühlt, obwohl es so weit weg ist für mich, als ob ich mir gedacht habe, mein Gott, ja, so muss es gewesen sein. Ja, weil das fühlt sich so entspannt an, sich überhaupt in diese Gedankenwelt hineinzubegeben, fühlt sich für mich so befreiend an, dass ich auch eigentlich immer mehr erfahren wollte. Und ich weiß, dass es für viele und für mich auch noch eine Utopie ist, aber es ist alleine als Idee sehr befreiend, sich damit zu befassen. Wie seht ihr das, Anna oder Martina?
Ja, du hast jetzt zum Schluss das Thema Utopie auch nochmal angesprochen. Es ist für uns natürlich ein Stück Utopie, weil wir eben in so einer anderen Gesellschaftsform leben, dass wir uns das überhaupt nicht vorstellen können, dass eben diese Zeit braucht, um das überhaupt einmal wirksam werden zu lassen. Und du hast ja das einleitend auch gesagt, Matriarchat für Dummies. Vielleicht kann man sich da ein Bild vorstellen, wie anders das ist, indem man sich zwei Formen vorstellt. Patriarchale Gesellschaften in Form von Dreiecken oder zersplitterten Dreiecken, wo alles getrennt voneinander ist, wo Männer und Frauen getrennt sind, wir von unserem Körper getrennt sind, wir uns getrennt erleben von der Natur, wo verschiedene Altersgruppen getrennt sind. Also alles zersplittert ist in Dreiecken. Und dieser Paradigmenwechsel zum Matriarchat, zu matriarchalen Gesellschaften, die die Kreisform symbolisieren, also ganz, ganz eine andere Art und Weise zusammenzuleben und auch auf sie auf Augenhöhe zu begegnen. Und das Schöne ist ja Utopie, es ist für uns eine Utopie vielleicht, aber diese Matriarchatsforschung bezieht sich ja wirklich auf indigene Gesellschaften, die heute noch so leben. Also es ist kein Gedankenkonstrukt, diese matriarchalen Gesellschaften, sondern die leben heute noch so. Und wir gehen davon aus, dass eben vor 5.000, 6.000 Jahren auch hier in Europa wir friedlich zusammengelebt haben und auch hier Gesellschaften in Balance gelebt haben und unsere Wurzeln ja bis dorthin auch noch zurückgehen. Also unsere Vorfahren können wir davon ausgehen, dass die auch in Frieden miteinander gelebt haben, ja.
Genau, und wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, danke, dass du es gesagt hast, Nadine, es braucht manchmal diesen Blick von außen, weil wenn wir im System stecken, dann finden wir die Sachen halt normal. Genau die Themen, die du aufgezählt hast, Sexualität, Scham über den Körper für Frauen und so weiter und so fort. Deswegen ist es ja uns so wichtig, diesen Blick aufs Matriarchat zu geben, damit man erstmal merkt, hey, Moment mal, das ist gar nicht normal, wie wir leben. Es gibt Alternativen. Und einfach um mal so ein paar Schlagworte zu nennen, wie Matriarchate denn funktionieren, wenn wir das mal auf vier wesentliche Aspekte reduzieren, Politik, Gesellschaft, Soziales, Ökonomie und Spiritualität, da können wir, wenn du willst, gleich noch ein bisschen drauf eingehen.
Ja,
Aber die
gerne.
Politik ist eine Konsenspolitik. Das heißt, es gibt nur einstimmige Entscheidungen. Ja, wie das funktioniert, können wir gleich ein bisschen erklären. Aber nur, dass es schon mal ganz klar ist, es ist komplett anders zu unserer Gesellschaft. Das Soziale, die Menschen leben in Sippen zusammen. Ja, man kann sich das nicht vorstellen, ja, mit der Mutter und so. Aber das hat ja auch, ist ja auch das Resultat von einer sehr, sehr langen Geschichte, ne? Also ich meine, wenn ich jetzt meine Großfamilie mir vorstelle, dann ist ja da schon ganz viel Zerwürfnis, Vermischung von unterschiedlichsten Personen, Persönlichkeiten, Schwiegermütter, Schwiegertöchter, die aus ihren Familien gerissen werden und woanders reinsortiert werden. Das ist ja schon im Hintergrund, ne? Also das ist, eine Sippe ist nicht zu vergleichen mit einer Großfamilie. Ganz, also muss man wirklich Abstand davon nehmen. Also das heißt, Matriarchate leben in Sippen zusammen, sind sozial ganz anders organisiert wie wir. Ökonomie, sie haben eine Ausgleichsökonomie, das heißt, sie erwirtschaften gemeinsam und sie haben eine ganz andere Spiritualität, wie Anna schon gesagt hat. Da ist immer der Kreis im Vordergrund. Es gibt einfach diese Spiritualität, wo alles mit allem verbunden ist, wo die Menschen sich immer miteinander an die Natur und mit den Ahnen verbinden und wo man einfach ein zirkuläres, ein zyklisches Denken vorherrscht. Ja? Einfach um so ein paar Stichworte mal reinzuwerfen und da merkt man schon, das hat mit der Umkehrung des Patriarchats gar nichts zu tun. Also es ist nicht einfach nur das Gleiche in Grün, sondern es ist was komplett anderes.
Anna, willst du noch was hinzufügen? Weil ich habe schon direkt die nächste Frage.
Alles gut, Nadine, stell die nächste Frage.
Weil ich würde da gerne auch noch mal einsteigen. Klar, also das mit dem mit Politik und wie die Entscheidungen getroffen werden, das ist ein sehr komplexes Thema. Aber jetzt mal, weil das gerade gefallen ist, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Sehr spannend finde ich, dass Sexualität und Familie etwas Getrenntes sind. Ja, und das ist ja auch etwas, wo wir uns heute total ein abbrechen, dass Familienkonstrukte oder ja, Paarbeziehungen auch erhalten werden, um eine Familie zu erhalten. Und das setzt ja viele Kleinfamilien total unter Stress. Auch das ist ja etwas, was wir als normal ansehen, weil es ist ja das Ideal, das wird uns ja als absolutes Ideal auch hier präsentiert. Die Kleinfamilie, alle träumen davon, hier Hochzeit in Weiß und Blumenbouquets und alles super happy hippo. Ja, und dann merken wir absolut nach spätestens dem zweiten Kind geht's los, mega Stress, ja, und vielleicht auch mit der Sexualität oder dem leidenschaftlichen Wurf auf die Matratze ist dann auch vorbei. Das hat mich sehr fasziniert. Kann einer von euch beiden mir etwas mehr von diesem entgegengesetzten Entwurf sehen? Oder nicht nur entgegengesetzt, sondern ein Lebensentwurf, wie er vielleicht ursprünglich einmal war oder so gedacht war.
Also ich kann einfach mal anfangen, Anna,
Ja, ja.
du sagst dazu. Also ich meine, grundsätzlich, genau, muss man sich vorstellen, also Menschen leben in Matriarchaten in Sippen zusammen. Das heißt, alle bleiben bei der Mutter. Kinder, Töchter, Söhne, Brüder, also ne, die leben zusammen. Das heißt, es ist eine blutsverwandte Sippe. Die Sippen leben wiederum zusammen in Dörfern und das läuft alles sehr friedlich und egalitär ab. Wir gehen jetzt nicht so auf die Rollen innerhalb der Sippe ein, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt keine Hierarchie. Es gibt aber verschiedene Verantwortlichkeiten, verschiedene Bereiche und ja, genau, verschiedene Ehren. Also es ist eine Ehre, verschiedene Verantwortlichkeiten zu übernehmen. Ja? Im Zentrum steht die Mutter als Lebensschöpferin. So, das heißt, wenn die Mutter bei der Tochter bleibt und die ganze Sippe zusammen wirtschaftet, also da spielt jetzt das Soziale und das die Ökonomie vor allem zusammen, und die versorgen sich gegenseitig, dann ist jeder, der da lebt, immer versorgt. Ja, man erwirtschaftet gemeinsam. Ne, wenn man ein bisschen größer guckt im Matriarchat, keinem gehört auch irgendwie so Grund und Boden. Es wird eben bewirtschaftet. Und auch innerhalb der Sippen und der Dörfer gibt es Ausgleich. Aber vor allem jetzt, wenn man nur mal die Zelle, die Sippe betrachtet, alle erwirtschaften gemeinsam und ernähren sich gegenseitig, ja, oder miteinander. So, die Frau bleibt ja immer bei der Mutter und ist völlig frei in der Partnerwahl. Also, die kann jetzt da zur Nachbarssippe gehen und da jemanden ganz toll finden. Und dann hat sie mit dieser Person eine Beziehung, die kann kurz oder lang sein, die kann auch ein Leben lang dauern. Da gibt es kein so ein richtiges Wort dafür. Ja, wir nennen das Besuchsehe, aber das Wort Ehe trifft da eigentlich schon nicht zu. So, das heißt, dass meine sexuelle Beziehung, die ich habe mit einem Mann, den ich liebe, und der Mann mit der Frau, ja, völlig frei ist von der Wirtschaft, von der Wirtschaftlichkeit, von dem Überleben. Und was mich immer zutiefst berührt, also die Kinder bleiben ja immer bei der Mutter. Also die biologische Vaterschaft spielt da eine sehr geringe Rolle. Das ist für uns jetzt zu schwer vorstellbar, weil die Väter sagen, um Gottes Willen und so. Und wir können auch nicht von heute auf morgen auf Matriarchat zurückschalten, das ist völlig klar. Aber wenn ich mir das Konstrukt anschaue, die Kinder bleiben bei der Mutter, die Frau hat sexuelle Beziehungen, ja, und die Onkel erziehen die Kinder mit, die soziale Vaterschaft ist bei den Brüdern, der Mutter und den Onkeln und Cousins und so weiter. Das heißt, egal, ob sexuelle Beziehungen halten oder nicht, die Kinder sind immer, immer, immer in einem total stabilen Konstrukt aus vielen, vielen, vielen stabilen Beziehungen. Ja. Also es ist nicht nur eine Freiheit der Frau und auch des Mannes mal ganz nebenbei. Also ne, auch Männer leiden im Patriarchat total unter dieser Versorgerrolle und sie müssen dies schaffen und einen guten Eindruck machen und noch ein Auto ranschaffen und noch einen guten Vater abgeben. Also es ist nicht nur die Freiheit der biologischen Eltern, sondern es ist eben auch diese wahnsinnig stabilen Beziehungen, die da nie drunter leiden, wenn eine Liebesbeziehung auseinandergeht. Und das ist halt ein super tröstlicher Gedanke, wie ich finde. Ja. Also da schreit mein Herz, ja. Ja, und
Anna,
das ist eben
ja.
für uns so schwer verständlich, dass eben nicht die Liebesbeziehungen wie bei uns dieses tragende Netzwerk bilden und diese Sicherheit und Stabilität, sondern eben dieser matriarchale Clan und dieses Idealpaar oder das Paar, was so das Leben organisiert, die Ökonomie, Martina, so wie du das gesagt hast, oder diese Konsensentscheidungen trifft, ist jetzt nicht Mann und Frau als Liebespaar, sondern es ist Bruder und Schwester. Also das Paar Bruder-Schwester, die tragen die Gesellschaft und erziehen die Kinder gemeinsam, sorgen dann für die Älteren, ja, schauen, dass die Ökonomie funktioniert, dass alle versorgt sind. Und das ist ein komplettes Umdenken. Und es ist schwer für uns so zu verstehen. Das braucht einfach wirklich Jahre, weil wir so auf das, Nadine, du hast es gesagt, oder Hochzeit in Weiß und wir sind die Prinzessinnen und die Liebe hält für immer. Ja. Und das ist dann nicht mehr notwendig. Und das ist einfach ganz, ganz eine andere Basis fürs Leben.
Ja, aber ich glaube schon, dass da auch ein Punkt drin ist, Obwohl es, wie du schon sagst, Martina, auch für die Männer eine Befreiung ist, weil das Patriarchat ist nicht unbedingt sehr lustig für die Männer, die müssen ranschaffen, die werden im schlimmsten Fall zu Kanonenfutter ausgebildet oder müssen halt sich als Mann beweisen. Aber in einer patriarchalen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, die wir jetzt hier im Hier und Jetzt als normal ansehen, ist das für die Männer die einzige Identität. Das ist total identitätsstiftend.
So, hoppla, habe ich mich schön in Rage geredet und da war die Verbindung unterbrochen. Es geht sofort weiter.
Nadine.
Wie ist das? Nee, entschuldige bitte. Wie ist das mit den Männern? Weil denen wird ja oft ein Stück Identität genommen bei dieser Vorstellung. Wie fühlen die sich im Matriarchat? Müssen die ihren Mann beweisen oder sagen, ach, sollen die Frauen machen? Für mich alles total easy. Ich bin gerne Onkel und ihr könnt machen, was ihr wollt.
Das ist eine lustige Frage. Also ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen, wie Männer sich im Matriarchat fühlen. Ich bin auch kein Mann und bilde mich hier. Aber ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über eine Kasi-Hochzeit. Kasi ist ein Matriarchat in Nordindien, kennst du bestimmt. Und es war total lustig. Also es war traurig und lustig gleichzeitig, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, weil diese Reportage hat ein Mann gemacht. Ja? Und der hat dann eben so die Männer interviewt und hat auch immer so Kommentare abgegeben, so, ja, und die Männer, der Mann, der macht aber jetzt nicht so einen glücklichen Eindruck, weil der wurde ja ausgewählt. Und da hat die diese auch so gefragt, ne? Also, wie ist denn das jetzt, wenn man so das Geld zu Hause abgeben muss, ne? Weil das so eine absurde Vorstellung für einen Mann aus dem Patriarchat ist. Und die Männer haben den immer so angeguckt und haben gesagt, na ja, was sollen sie denn sonst damit machen irgendwie, ne? Also, die Männer dort führen ein super Leben. Die sind eingebettet in eine große Familie, die haben einen eigenen Verantwortungsbereich, die sind Botschafter nach außen. Und die sind frei, sie haben Ehre, sie haben Anerkennung, sie sind in egalitären Strukturen, sie sind eben gleichwertig mit allen anderen um sie herum und sind auch immer versorgt und frei. Und du hast vollkommen recht, im Patriarchat haben Männer eine ganz andere Identifizierung. Und bei diesem Interview ist eben so klar geworden, eigentlich, wie du sagst, wie bedrohlich das sein muss, das zu sehen und dass dieses Verständnis gar nicht da ist. Wie kann der sein Geld abgeben, sozusagen? Naja, klar, der matriarchale Mann gibt es ab, weil er weiß, dass es verteilt wird, dass es für alles, wie alle anderen auch, weil die Gemeinschaft im Zentrum steht, der gemeinschaftliche Wert, dass es allen gut geht. Ne? Und nicht nur der Mann gibt ab, alle geben ab. Erwirtschaften gemeinsam und teilen es gerecht auf, sozusagen. Und da, aber bei dem Interview habe ich total gemerkt, wie schwer sich der Mann tut und was für tendenziöse Fragen der auch gestellt hat und irgendwie gar nicht begreifen konnte, dass der matriarchale Mann, der da gerade heiratet, super happy ist irgendwie mit der Situation. Ja, ich denke, die sind da super glücklich. Alles, was ich immer sehe an der Dokumentation, beweist mir das. Und gleichzeitig ist es ein großer Schritt für Männer, bin ich mir total sicher, sich auch auf das Thema einzulassen hier und auf das Wissen.
Ja, weil die Männer ja auch bei uns im Patriarchat scheinbar oder wahrscheinlich in der schlechteren Rolle sind, im Sinne von, sie sind die Täter und die Frauen sind die Opfer. Und da ist einfach noch schwerer, wirklich auch diese Täterrolle nochmal für sich zu begreifen. Und da wirklich, da gehört viel Mut dazu, da ist ganz viel Schmerz auch bei den Männern dabei, auch für diese Machtposition auch zu verlassen, weil sie sind ja auch in einer so überlegenen Situation jetzt im Patriarchat. Und das hinter sich zu lassen und da wirklich hinzuschauen und auch da Heilarbeit zu machen, das ist wahrscheinlich noch ein größerer Schritt als für uns Frauen. Weil wir sind noch stärker betroffen, wir werden noch stärker in das reingedrängt, auch von außen, ja, wir haben noch vielleicht einen größeren Schmerz, aber wir sind da in einer Rolle, die vielleicht unser Stückchen leichter macht, sie mit dem auseinanderzusetzen. Oder auch die Betroffenheit ist bei uns auch stärker, ja, bei uns Frauen. Also.
Ja, also wir können mehr gewinnen sozusagen und für Männer fühlt sich es vielleicht auch so an, als ob sie mehr verlieren und ja, genau.
Das
Ihr
habe
habt
ich.
zwei Brüder, also Entschuldigung, ihr habt zwei Brüder ja, mit denen ihr einmal wieder über Matriarchat und so weiter rede und in der Familie wird das auch oft diskutiert und die sind natürlich jetzt nicht in einer matriarchalen Gesellschaft, aber die sind super interessiert. Sie blocken natürlich teilweise ab oder fühlen sich ja in ihrer Ehre angegriffen.
Aber auf der anderen Seite gibt es Aussagen, mal, das wäre schön, in so einer Gesellschaft zu leben. Da würden wir uns auch wohlfühlen, da hätten wir keinen Stress mehr, da würden wir aufgefangen werden und einfach mit dabei sein, ja. Also ich glaube, dass das für Männer durchaus attraktiv ist.
Ja, also ich mache die Erfahrung auch. Männer sind völlig anti erstmal. Ich mache mich nicht unbedingt, also ich will gar nicht in die Details gehen, aber das wirklich, was ich mir da manchmal anhören muss, das ist wirklich so ein Hassthema manchmal, wenn ich mit Matriarchat um die Ecke komme. Aber wenn man das dann erklärt und wenn man auch sagt, na ja, es ist nicht nur so, dass ihr jetzt Macht abgebt, sondern ich erkläre das dann anhand von Beispielen, ne? Und ich merke schon auch, dass im Grunde genommen viele Männer, auch wenn sie es vielleicht nicht so gerne zugeben, schon sich nach etwas, ich nenne es jetzt einfach mal so eine weibliche Energie in ihrem Alltag sehnen. Und es ist oft auch für sie anstrengend, das alles nur von der einen Partnerin zu bekommen, ja. Also, dass diese eine Partnerin auch alles für sie sein muss, ja. Die Therapeutin, die Köchin, die Mama, die Geliebte. Und für sie ist es auch so, dass Aspekte fehlen und sie sehnen sich danach. Teilweise sind sie noch ausgehungerter, habe ich manchmal das Gefühl, als die Frauen selber, weil die Frauen können sich untereinander unheimlich viel geben. Die haben ihre kleinen Grüppchen und ihre Netzwerke und sind seelisch dadurch immer gut aufgehoben, selbst wenn der Mann es ihnen nicht so geben kann in der Partnerschaft. Aber Männer, habe ich das Gefühl, sind da manchmal, ja, das ist so meine Beobachtung und da kann ich natürlich auch, das ist wirklich eine sehr subjektiv. Aber da habe ich manchmal das Gefühl, dass denen da schon gerade in so einem, ja, fortgeschrittenen, technologisch weit vorangeschrittenen System, wo wir alle sehr individuell sind und alle in Single-Haushalten leben und so, dass so mancher Mann sich schon wünschen würde, er wäre irgendwie eingebettet in so einem kleinen System, wo es irgendwo immer einen warmen Herd gibt, ja, wo man einfach mal hingehen kann und wo es einem gut geht und wo einer mal kommt und einem so ein Süppchen gibt oder so. Also das mal überspitzt gesagt, ja. Ich glaube, dass manchen Männern das auch fehlt.
Ja, ich glaube halt, im Patriarchaten zahlen wir unterschiedliche Preise. Ne? Die Frau durch ihre Abwertung hat verschiedene Minenfelder, ne? Wie du schon gesagt hast, Körper, Sexualität, dass wir weniger verdienen, die viele unbezahlte Arbeit, die wir leisten, im Prinzip bis hin zu Gewalt, Unterdrückung. Ne? Da brauche ich nur weltweit gucken, da fallen mir viele Preise ein, die die Frau zahlt. Den Preis, den Männer zahlen im Patriarchat, ist eben diese Versorgerrolle, man muss immer stark sein, Gefühle sind nicht erlaubt, ja, und natürlich auch ein gewisses Stück weit Einsamkeit. Also, ne, wenn Männer nicht über Frauen angebunden sind, an Familie oder an Freunde, klar, die haben ein besseres Business-Netzwerk, aber das soziale Netzwerk, ne, die Freundschaften und so, das funktioniert dann eben auch über die Frau. Und es gibt, also wenn man so guckt, gerade in unserer Gesellschaft, ne, alte Frauen verschwinden im Prinzip, die werden unsichtbar, die verlieren sich in der Wertlosigkeit der Frau in unserer Gesellschaft. Aber alte Männer sind auch so total verloren, ja. Wenn die Anbindung an die Familie verloren geht, dann sind die wie so Satelliten, die gar keine Bezugspunkte mehr haben. Und wir zahlen einen unterschiedlichen Preis, aber wir zahlen beide einen Preis, und zwar einen hohen. Und also es würde sich schon lohnen, wenn wir uns da als duale Partner sozusagen zusammentun würden, um die Gesellschaft zu ändern. Ja, da bin ich fest davon überzeugt.
Martina, ich finde das so gut, wie du das gerade erklärt hast, weil genau dieser Punkt, diese Einsamkeit wird ja auch oft genutzt, um Frauen die Schuld zu geben, zu sagen, es ist der Feminismus schuld und es ist alles nur irgendwie ja, die Emanzipation ist das schuld, dass wir jetzt hier alle, aber dass es wirklich ein patriarchales System dahinter steht und in die tiefen Strukturen reinzuschauen, ja, dass es eine Möglichkeit gibt für beide Geschlechter, da seinen Frieden zu finden. Das ist etwas, also ich glaube, dieser Blick, da muss man wirklich ein paar, das schon fast ein paar neue Koordinaten aufmachen, um diesen Blick zu weiten. Ja.
Absolut, ja.
Und ich würde gerne auf einen weiteren Punkt mal zu sprechen kommen. Das ist das, was du eben angesprochen hast, jetzt als wir 2 Minuten gesprochen haben, bevor ich die Aufzeichnung gedrückt habe, zum Thema Spiritualität in einem, wie wichtig ist Spiritualität auch in einem Gesellschaftssystem? Und wie ist Spiritualität definiert, im Matriarchat?
Ja, also in matriarchale Gesellschaften ist die Basis eigentlich Spiritualität. Und Spiritualität oder ihr Weltverständnis, ihre Weltanschauung ist nicht zu trennen von dem, wie sie Ökonomie betreiben, wie sie zu Entscheidungen finden oder wie sie ihre ja, sozialen Gefüge gestalten. Und man kann auch sagen, dass Gesellschaften in Balance wirklich sakrale Gesellschaften sind, weil sie sind alles heilig. Es ist, also sie haben die Sichtweise, dass alles mit allem verbunden ist. Also der kleinste Grashalm bis zum weitest entfernten Stern ist miteinander verbunden und ist ihnen heilig und wertvoll. Und sie sehen, dass quasi das, was sie innen erleben, sehen sie wiedergespiegelt in der Natur. Und die Natur ist auch ihre große Lehrmeisterin. Also sie sehen auch diese Zyklen, von Geburt, vom Leben sich entfalten, zur Blüte kommen und dann wieder das Sterben. Also dieser Zyklus, sehen sie in der Natur und sehen sie natürlich auch im Leben von einem Menschen. Und so fühlen sie sich ja eingebunden in dieses Lebensgefüge, in dieses Lebensnetzwerk. Und ja, und das macht da große Achtsamkeit von den Menschen dann auch aus, weil sie wissen, alles ist mit allem verbunden. Und so wie ich agiere, so wie ich handle, so wie ich über andere spreche, ob ich ehrlich bin oder ob ich vielleicht Falschheiten verbreite, ob ich mit Gewalt lebe oder ob ich wirklich friedensstiftend unterwegs bin, das hat eine Auswirkung auf alle anderen Menschen, auf die Natur und es wirkt da wieder auf mich zurück. Also darum wissen Sie, dass das eben ganz eine achtsame Lebenshaltung an den Tag legen müssen, damit das Ganze auch wirklich in Balance funktioniert.
Du noch, Martina, was sagen? Da ich immer,
Ja,
ja.
genau. Also genau, also im Zentrum steht einfach Verbindung von allem, ne, wie Anna gesagt hat. Und diese Kunst, also was mir immer klarer wird jetzt mit der Zeit, ne, wir gucken uns dann, ich sage mal, wir gucken uns dann matriarchale Ökonomie an, matriarchales Leben, matriarchale Politik. Aber das funktioniert. Also es beruht alles auf Verbindung. Alles, 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 alles. Ja. Und alle Jahreskreisfeste sind auf Verbindung ausgelegt. Und diese Verbindung ist deren Spiritualität, weil, wie Anne schon gesagt hat, letztendlich, und das ist so gegensätzlich zu dem, wie wir leben, ne? Also, wie gesagt, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, bei uns ist ja alles separiert. Also ich habe meine Familie, ich bin alleine zu Hause. Zum Beten gehe ich in die Kirche. Wenn ich eine Kunstausstellung haben will, gehe ich in die Kunstausstellung. Also es ist so, wenn ich kochen will, setze ich meine Kinder vor den Fernseher, damit es schneller geht. Es ist alles, alles separiert, alles, alles, alles. Und bei im Matriarchaten geht alles um Verbindung. Gemeinschaftliches Handeln ist von Spiritualität und Kunst zum Beispiel auch nicht zu trennen. Ja? Das heißt, diese ganzen Konzepte, die wir so künstlich im Kopf haben und trennen, die fließen da ineinander. Wir müssen die im Prinzip so ein bisschen trennen, damit wir verstehen, wie es funktioniert. Aber in der Realität dort ist alles zusammen. Und deswegen ist Spiritualität Teil des ganz normalen Lebens. Das ist nicht, ah, ich glaube an Gott oder nicht, oder ich gehe jetzt in die Kirche oder nicht. Nein, es ist quasi zu jeder Zeit, sorgt man dafür, dass man mit allem verbunden ist und das an sich ist schon spirituell sozusagen. Und genau, ja, ich weiß nicht, hört sich das schwierig an oder?
Nee, Martina, also ich hätte dich jetzt am liebsten, habe ich gedacht, mein Gott, damit kannst du sofort auf jede Bühne gehen. Ja, es ist so genial, wie du es ausgedrückt hast. Ich sehe das genauso, aber es ist immer wieder, ich freue mich dann, wenn ich das auch nochmal reflektiert bekomme, weil ich komme ja auch aus der Kunst, ja. Und ich habe immer drunter gelitten, mich an eine akademische Herangehensweise anzupassen. Das ist ja völlig intellektualisiert, ja, wenn du da nicht in deiner Kunst, jetzt mal überspitzt gesagt, ne, ein schwieriges Kindheitstrauma aufarbeitest, dann kannst du auf keinen Fall ein bedeutsamer Künstler sein in der, so einer akademischen Welt. Wenn du jetzt aber irgendwie da einfach Lust hast, zusammen mit Kindern ein Blumenprojekt zu machen, ja, dann ist es was für ein, ja, vielleicht für so eine, so, das ist es sofort abgestempelt als Hausfrauen, Kleinkunst oder sowas. Es wird, die Dinge werden abgewertet und aufgewertet. Der Aspekt, dass du das für die Gemeinschaft tust und dass alle ihren Spaß haben, dass man sich verbindet und dass es etwas Schönes ist, und dass wir dadurch merken, welche Selbstwirksamkeit wir haben und auch in der Lage sind, uns selber damit auch zu versorgen und nicht irgendwas einkaufen zu müssen, um es zu konsumieren, das ist, dieser Wert ist uns quasi abtrainiert worden. Ja, und ich sehe es genauso. Und es ist traurig, dass wir das nicht können oder nicht mehr haben oder dass uns das so ein bisschen abtrainiert wurde. Ich sehe dann manchmal, also bei meiner Tochter an der Schule, sie hat so eine ganz alte Schule und da geht man durch so ein Tor und da ist rechts der Junge, der ein Buch hat und links ist das Mädchen, die mit dem Nadel und
Näht.
Faden etwas, die was näht. Und natürlich, der erste Gedanke noch vor 10 Jahren hätte ich gedacht, naja, das ist ja wieder typisch. Der Junge, der Intellektuelle, dem steht das Wissen auf, das ist Wissen der Welt liegt ihm zu Füßen und das Mädchen kann zu Hause die Socken stopfen, ne? Super. Aber ich denke oft so, mein Gott, das Handwerkliche ist halt hat, ist abgewertet worden. Und wie schön wäre es, wenn Jungs wie Mädchen beide nicht nur lesen und schreiben und rechnen könnten, sondern auch nähen, sticken, malen und kochen könnten und das gleichwertig gelehrt werden würde, um sich selber zu erfahren und dass das auch etwas oder auch um sich frei zu machen von dem, dass man es das konsumieren muss, ja, und dass man es auch in der Gemeinschaft miteinander erfahren kann. Also das erinnert mich ein Stückchen auch daran, aber ja, das ist auch
Na,
so.
mir kommt gerade noch ein Gedanke, wenn ich den noch schnell loswerden darf. Also ich glaube, dass in unserer Gesellschaft für Frauen nicht so gefährlich ist wie Sexualität und Spiritualität. Ja? Also gut, jetzt in Deutschland geht es jetzt, aber da brauche ich nur ein paar hundert Jahre zurückdenken oder ein paar Länder weitergucken. Das ist das, ne? Also der sexuelle Grad für Frauen ist unheimlich schmal und Frauen, die spirituell tätig sind oder unterwegs sind, sind halt Spinnerinnen oder werden gleich verbrannt. Egal, wie auch immer. Ne? Und das ist ja auch so ein Zeichen dieser unfassbaren Separation. Ja? Und sich vorzustellen, dass im Prinzip in einem Matriarchat also eine total freie Sexualität ist und sogar eine spirituelle Sexualität und Frauen das spirituelle Zentrum sind, weil sie die Lebensgeberinnen sind, weil sie die, genau wie du so auch vorhin das angesprochen hast, ne, durch den Zyklus ihres Körpers mit der Erde verbunden sind und stellvertretend für alles Lebensgebende stehen und gleichzeitig nicht über andere, weil wir sind ja in einer egalitären Gesellschaft. Das ist ja auch eigentlich ein unfassbar wilder Gedanke, jetzt für unsere Gesellschaft, ja.
Aber da sagst du was. Ich sehe das, das ist interessant. Ich habe das so vorher noch nie wahrgenommen. Aber stimmt, wenn Frauen esoterisch sind, sind sie Spinner. Wenn Männer aber spirituell interessiert sind, ach, dann sind das Traummänner, Gurus, ja. Zu denen geht man und bucht für 2.000 € einen Workshop. Und bei denen hat man Out-of-Body-Experiences, weil das sind so charismatische, tolle Typen. Ja, so, um es mal so überspitzt zu sagen. So, eine Frau, die spirituell ist, sie hat, ist immer irgendwas Komisches dran. Ja? Aber jetzt, ja, Martina, sag es. Sag
Nein, mir fällt nichts mehr ein. Ja, also es ist auf jeden Fall eine wünschenswerte Welt, wo Spiritualität nicht so abgewertet ist und einfach wieder ins Leben integriert ist. Und
Sind
auch.
denn, ja, sind Jahre, sind denn Jahreskreisfeste? Ich kenne sie ja aus dem europäischen Kreis. Werden die in anderen Ländern, sind das auch Jahreskreisfeste, die gefeiert werden? Haben die immer etwas, diese ursprünglichen Feste, die gefeiert werden, immer auch etwas mit der Veränderung der Natur zu tun? Ist das jetzt das,
Ja, also diese Jahreskreisfeste, die wir bei der Heide gelernt haben, die beziehen sich auf die europäische Tradition. Da ist es mit den, geht quasi folgt dem Sonnenstand, den Sommersonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen. Und ist natürlich eingebettet jetzt in die Natur, so wie sie sich in dem Kleid zeigt. Und diese Kreise, also diese Kreisfeste, diese Jahreskreisfeste gibt es auch in anderen Kulturen, jedoch sind die dann eben anders ausgeformt, weil sie ja die Natur anders zeigt. Ja? Je nachdem, ob man nördlich oder südlich vom Äquator ist oder vielleicht sogar am Äquator, wo ja jetzt das Kleid der Natur sich nicht so wechselt, aber es ist immer in einen Zyklus eingebunden und immer im Ausdruck mit der Natur gemeinsam. Das kann man sagen, ja.
Mit eurem Forum, ist das ein Verein oder ist es eine kleine Akademie? Wie würdet ihr euch, was ist die Intention mit Matri Forum? Könnt ihr dazu etwas sagen? Was ist die Vision? Warum habt ihr es aufgesetzt und was steht da noch hinter?
Also, unsere Intention war eben während dem Studiengang dieses Wissen um Gesellschaften in Balance wirklich rauszutragen, die Menschen in Kontakt damit zu bringen und auch damit wir das auch in unser Leben wieder integrieren können. Also jetzt nicht abstrakt im Sinne von einer Wissenschaft, wo fremde Kulturen untersucht werden oder vielleicht vergangene Kulturen untersucht werden, sondern wo man eben diese Erkenntnisse wieder bei uns zum Leben erweckt. Das war so unser Ansatz und also Format, das ist rausbringen. Unser Hauptformat ist also Veranstaltung, einmal im Jahr wirklich eine große Veranstaltung zu organisieren zu verschiedenen Themen. Heuer sind wir eben mit dem Thema Sexualität am Start in Bozen. Aber wir haben auch Webinare, wir haben eine Website, wir sind auf Social Media aktiv, um quasi da ja, die Menschen in Kontakt damit zu bringen.
Ich habe gesehen, ihr habt auch so kleinere Webinare. Das nächste ist, glaube ich, die Sommersonnenwende, oder? Da macht ihr so ein kleines, ist das ein kleiner Workshop oder so ein, weil ich finde das total spannend. Kannst du mir dazu vielleicht schon einen kleinen Appetizer geben? Weil wenn ich sage Sommersonnenwende, denken viele an IKEA oder an irgendwie was Skandinavisches, aber auf keinen Fall denken Leute, dass wir ein kleines Ritual machen. Ich mache zwar auch immer gerne eins hier am Matronentempel, aber ich bin keine Ritualleiterin, ne? Wir machen das so ein bisschen frei und wir haben da eine gute Zeit. Aber wie geht ihr vor? Was ist so ein Ritual, zum Beispiel zur Sommersonnenwende, was jetzt bald ansteht?
Also Sommersonnenwende ist ja der längste Tag und die kürzeste Nacht, wo quasi das wieder dann in die andere Richtung losgeht. Und bei uns in Österreich wird das auch noch ganz stark gefeiert mit großen Feuern, die
Ja.
da brennen und wo viele Menschen zusammenkommen, wo Musik ist. Also das sind so die Reste von diesem alten Brauchtum, wo dann auch zum Beispiel Männer und Frauen Hand in Hand über das große Feuer springen.
Ach
Und es wird
so.
nur stark gelebt, ja. Und die Sommersonnenwende ist so dieser Zeitpunkt der heiligen Hochzeit, also die Hochblüte und heilige Hochzeit, wo sie eben Kosmos und Erde wieder verbinden, damit sich das Leben weiter bewegt, ja. Also so das ist so der spirituelle Sinn von der heiligen Hochzeit. Also es ist bei dieser Vereinigung oder geht es weniger um Sexualität, das ist mehr im Mai, wo wirklich diese Liebesbeziehung zu Beltane gefeiert wird und zur Sommersonnenwende wird Erde und Kosmos wieder vereinigt, damit das Leben weitergeht. Und da gibt es natürlich viel Brauchtum, Tänze, Musik, eben das Feuer spielt ganz eine zentrale Rolle.
Und
Und bei
es,
unserem
ja.
Webinar gibt es eben Wissen, also weil du das Webinar angesprochen hast,
Genau,
also wir
genau.
werden das Thema Inhalte transportieren und dann wird es eine geführte Reise geben, so eine innere Reise, die wir anleiten.
Sehr spannend. Genau, das kann man bei euch auf der Website buchen. Ja?
Ja.
Sehr spannend. Und eine Sache noch, die mich jetzt persönlich interessiert, weil ich folge ja vielen Kanälen, auch auf sozialen Medien, die sich mit Matriarchaten beschäftigen. Und ich merke da immer wieder auch, wie viel Anfeindungen es gibt. Das haben wir ja am Anfang ja auch besprochen. Ja, das ist da immer wieder auch, also diese Kommentare darunter, die überschlagen sich dann manchmal. Mit was seid ihr, also ich meine, wird das insgesamt eher positiv aufgenommen? Habt ihr auch Leute, die extrem kritisch sind oder die eure Seminare vielleicht sabotieren oder die irgendwie, also was sind eure Erfahrungen, wenn ihr mit diesem neuen Wissen jetzt auch in die Welt hinausgeht und Menschen das jetzt wirklich präsentiert, also ich meine, das war ja vorher alles Theorie und jetzt geht er ja auch raus und zeigt euch, wie ist es für euch nochmal so?
Also ich muss sagen, ich erlebe gar keine, also vielleicht blende ich das auch aus, aber ich erlebe jetzt eigentlich gar keine negativen Reaktionen oder so. Und ich bin aber auch, also jetzt nicht mehr, aber ich bin ja mit dem Thema auch schon länger unterwegs und ich hatte schon jetzt vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, da ist mir das schon öfter mal passiert. Zum Beispiel hatte ich mal so einen Küchentalk bei mir, da ging es um die Ehe und da habe ich einfach mal gesagt, dass ich finde, dass die Ehe in der Form, wie wir sie jetzt haben, abgeschafft werden muss. Da sind gleich mal 10 meiner Gästinnen vom Stuhl gefallen und da gab es wirklich eine lebhafte Diskussion und Geschrei und Gezeter, sage ich jetzt mal. Aber dann dachte ich mir, ja, mein Gott, so ist es halt. Wenn Menschen das erste Mal was Neues hören, dann gehen sie halt vielleicht auch ein bisschen in Widerstand, weil es neu ist, weil man es nicht kennt. Und dann bin ich halt die Erste, die es erzählt hat. Dann hören sie es woanders nochmal und dann hören sie es woanders nochmal. Und irgendwann, je öfter man das hört, desto normaler und vertrauter wird es. Und dann müssen die Menschen sich auch nicht mehr so aufregen oder Angst haben. Deswegen, ich verbinde mich dann immer so mit meiner Vision. Ich denke mal halt einfach, ja, Menschen brauchen vielleicht auch ein bisschen Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Die müssen vielleicht irgendwo auch abgeholt werden. Die müssen vielleicht ein bisschen Raum haben, dass sie sich damit auseinandersetzen können. Ja, und immer wenn dann so Konflikte aufkommen, dann verbinde ich mich einfach immer wieder mit dem, wo ich hin will. Wo wollen wir hin? Was haben wir uns auf die Fahnen geschrieben oder, und dann geht es irgendwie wieder. Also so ist es für mich zumindest. Ja.
Ja, und ich glaube, dass einfach auch unsere Gesellschaft sie zuspitzt. Also wir werden immer bedrängter. Also wir brauchen uns nur umschauen. Es gibt überall Krieg, Verzweiflung, Unterdrückung, also wirklich absolute Missstände. Und die Menschen sind wirklich auf der Suche nach Alternativen und nach neuen Formen des Zusammenlebens. Und das ist, glaube ich, hat sich schon verändert in den letzten 15 Jahren. Es ist wirklich sehr erdrängende Zeit. Und das ist vielleicht auch, dass Menschen da mehr aufmachen, auch für so Möglichkeiten, was matriarchale Gesellschaften betrifft.
Ja, dann würde ich gerne abschließend, würde ich gerne noch fragen, wie stellt ihr euch vor, also was ist eure Vision für die Zukunft? Ich will die Frage gar nicht so weit ausformulieren, im Sinne von, was sind die nächsten Schritte oder wie soll es umgesetzt werden, sondern was ist so eure ideale Vision, was ihr bewirken könnt und welche Anstöße es geben könnte, um vielleicht zu etwas Matriarchalen zurückzufinden, wenn da überhaupt eine Möglichkeit zu besteht.
Also, also meine Vision ist ganz klar von der egalitären Gesellschaft. Und das ist eine Frage, die wir oft gestellt bekommen. Ich kann es aber nicht wirklich beantworten. Ich sehe das Bild vor mir, wie wir leben könnten, wie wir dahin kommen, weiß ich nicht. Ich glaube, einer meiner wichtigsten Gründe, dass wir oder dass ich mich auch Matriforum da dazu committed habe, war wirklich dieses Forum zu geben. Dass man sagt, hey, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, bin ein kleines Rädchen in der Geschichte und überhaupt in der Welt. Aber wenn ich was dazu beitragen kann, dass Wissen, dass Interessen zusammenfließen können, so wie wir uns heute unterhalten oder so, wenn diese Community mehr zusammenrückt, wenn wieder ein bisschen was dazukommt, dann fließt auch dieses ganze Wissen zusammen und dann wird irgendwas Neues entstehen, automatisch, ja. Also ich habe meine Vision und die leitet mich. Wir haben unsere Vision beim Matri-Forum, die leitet uns und die ist vielleicht auch nochmal insgesamt da, aber auch von Person zu Person vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber wir haben keinen Plan, den wir umsetzen wollen, weil das wäre ja schon wieder, ich sage jetzt mal hierarchisch, ich habe den Plan, ihr folgt mir. Nein, sondern wir geben einfach unsere Energie rein, wir schaffen Raum und es wird was daraus entstehen, davon bin ich fest überzeugt. Ja, vielleicht ist von meiner Seite.
Ja, und ich möchte nur ergänzen, Martina, ich schaue dann auch, dass ich die Ideen und die Konzepte auch wirklich in mein praktisches Leben bekomme, wirklich in mein tagtägliches Leben, sei es einmal von der Einstellung oder von den Werten, wo wir eben schon gesprochen haben, so dass man wirklich sagt, okay, alles ist mit allem verbunden und was bedeutet das jetzt in meinem tagtäglichen Handeln, wie ich mit Menschen kommuniziere, ja, wie man zusammenfindet. Und diese Ökonomie, dieser Ökonomieaspekt, wo ich sage, man macht sich vielleicht da unabhängig und selbstständig, man ist nicht mehr so in diesem Konsum verhaftet. Ich bin seit 3 Jahren in einem Gemeinschaftsgarten da bei uns im Ort aktiv, wo wir gemeinschaftlich ein großes Feld bewirtschaften, wo wir alle verschiedensten Gemüsesorten anbauen und wo wir auch gemeinsam ernten und jeder dann nimmt, was er braucht. Also so dieses ganz Praktische zu schauen, wieder ins Leben zu holen, das, was ganz nahe liegt, das ist auch was, was mich antreibt, ja.
Also erstmal mit seinem kleinen Kreis beginnen, einen Impuls setzen und schauen,
Ja.
wer sich davon inspirieren lässt, ohne es jemanden mit Gewalt und mit großen revolutionären Plänen, sondern einfach dazu sagen, ey, ich möchte so leben für mich, meinen Frieden finden und vielleicht inspiriert es ja jemanden, der sich davon angesprochen fühlte.
Genau.
Ja. So, wir hatten noch mal der nächste Termin, der Termin in Bozen, den haben wir gesagt, aber was ist ist das der nächste große Termin in Bozen oder ist noch ein Kongress vorher? Weil ihr seid überall unterwegs, ne? Also ihr habt überall Kongresse.
Genau, wir hatten einen in Berlin, zwei in München. Jetzt gehen wir nach Bozen. 2025 wird es Österreich werden, mit Wien wahrscheinlich, ne? Und um unterschiedliche Themen. Wir kommen ja aus 4 Ländern. Wir vier Frauen kommen ja aus Österreich, aus Südtirol, aus Deutschland und aus Spanien. Insofern ziehen wir auch mit unseren Tagungen nomadisch durch die Welt. Und in Bozen, genau, geht es jetzt um Sexualität, ne? Dazu haben wir jetzt auch Webinare noch im Angebot. Also überhaupt zu allen Themen und allen Aspekten von Matriarchaten bieten wir Webinare an. Wer sich ein bisschen damit beschäftigen will, kann da wirklich sich gut informieren. Und genau, das ist das nächste. 19. Oktober Bozen.
Okay, ich hoffe, wir sehen uns da.
Ich hoffe
Ja,
auch. Ja, Nadine.
also ich habe mich sehr gefreut, mich zu diesem heißen Thema, mich endlich mit Experten austauschen zu können, weil Matriarchat, ich finde, es ist immer noch, also das Zündstoff-Thema schlechthin. Und ich habe in meiner zweiten Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, ein Interview mit Mona, die bei den Mosso gelebt hat. Und obwohl das so weit hinten ist im Verlauf und man wirklich, wenn man auf meinen Podcast geht, muss man erstmal suchen, 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 auf die Anfänge gehen. Und obwohl das so ein alter Titel ist, den man wirklich rausfischen muss, ist das immer noch der meistgehörteste, weil der Titel lautet Leben im Matriarchat. Und da merke ich die Leute, ach, was? Wie? Da kann man wirklich drin leben? Das gibt es? Ja, so, und dann zack. Also von daher, ich denke, das wird noch bestimmt einiges geben. Also ich glaube schon, dass dieses Thema immer noch jetzt zur richtigen Zeit kommt. Und ich habe mich sehr gefreut, mit euch darüber heute nochmal zu sprechen. Also vielen, vielen Dank.
Danke dir, Nadine.
Ja, danke, Nadine.
So, und ja, schönen Tag euch.
Danke dir auch.
Danke.
Bye
Tschüss.
bye. Bis bald.
Tschüss. Also ich finde, es gibt kaum ein Thema, was so gut in unsere Zeit passt wie Matriarchat, weil ich denke, es ist an der Zeit, sich einfach einen Gegenentwurf zumindest einmal vorzustellen, wie es anders sein könnte, um dieses System, in dem wir leben, als Matrix zu entlarven und auch mal komplett aus unserer Bubble hinauszutreten und selbst wenn es nur in der Vorstellung ist. Also lasst mich gerne wissen, wie ihr das seht und welche Meinung ihr zum Thema Matriarchat habt. Ich finde es immer noch sehr spannend und ich weiß, es ist immer noch sehr kontrovers. Ich glaube aber, es liegt in erster Linie daran, dass wir auch eine sehr seltsame Vorstellung von Mutterschaft oder Mütter im Allgemeinen haben. Und ich hoffe, dass wir hier in diesem Gespräch diese Vorurteile ein bisschen aushebeln konnten. Aber wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Und ich hoffe, ihr wart genauso inspiriert wie ich. Und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bis bald.
Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr besonders großzügig seid, hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ein paar Sätze und 5 Sterne wären fantastisch, damit auch andere im Podcast-Dschungel diesen Kanal finden können.